speziell für das Jahr 2020. Und ich glaube, dass dieses kommende Jahr ein ganz entscheidendes Jahr wird für uns als Gemeinde. Ich habe das ja schon ein bisschen angedeutet. So, wir beginnen also mit der Frage, wer sind wir und was wollen wir? Wer sind wir und was wollen wir? Wo wollen wir hin? Ich habe letzten Sonntag schon angefangen, bevor das neue Jahr begonnen hat. Ja, wir sind echt gut. Ja? Bevor das neue Jahr begonnen hat, haben wir schon angefangen, darüber zu sprechen. Das Erste, was wir sehen müssen, was wir verstehen müssen, es geht um Jesus. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Er ist der Mittelpunkt, er ist der Zentrum, er ist das Zentrum, er ist das Zentrum der Geschichte, er ist das Zentrum unseres Lebens, er ist das Zentrum dieser Gemeinde. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. Er ist nicht für uns da, sondern wir sind für ihn da. Wir gehören ihm. So, also Jesus ist das Zentrum unseres Lebens, darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Und Jesus ist auch das Zentrum unserer Gemeinde. So, es geht um ihn. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, da heißt es im Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Der eine, der für alle gestorben ist, das wissen wir, ist Jesus Christus. Er hat sich tatsächlich für uns gegeben. Und wir sind mit ihm alle gestorben, geistlich. Wir sind unserem alten Leben gestorben. Und für alle ist er gestorben, ich bin jetzt bei Vers 15, für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das ist, wozu wir bestimmt sind. Wir sind dazu bestimmt, nicht mehr für uns selbst zu leben, nicht mehr zu unserem eigenen Wohlgefallen, zu unseren eigenen Vorstellungen. Wir sind dazu bestimmt, für ihn zu leben, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir das tun, dann finden wir das, wonach eigentlich jeder Mensch sucht. Diese Erfüllung, diese Zufriedenheit, dieses Angekommensein. Wir finden es nicht in uns selbst, sondern wir finden es in ihm. So, das heißt, wir gehören ihm, wir leben für ihn und wenn wir das tun, werden wir nicht zu kurz kommen. Wir werden nicht zu kurz kommen und unseren Bedürfnissen wird begegnet werden, wird gedient werden. Mehr als das. Jesus hat gesagt, wenn wir nach seinem Reich trachten als erstes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird uns alles andere zufallen. Alles andere. Was ist alles andere? Alles andere ist alles, was wir brauchen. So, der Kern des Evangeliums ist nicht, wie kann ich ein besseres Leben haben? Der Kern des Evangeliums ist nicht, wie kann ich ein besseres Leben haben? Das heißt, auch der Kern unserer Botschaft, der Kern der Botschaft, die wir verkündigen, sonntags und alltags, ist nicht, wie kann ich ein besseres Leben haben? Hey, komm zur Gemeinde, ja, dann wird es dir viel besser gehen und dann hast du keine Probleme mehr. Und alles wird prima und alles wird gut. Du sagst, ach, ich dachte, die Bibel sagt das. Gott ist ein guter Vater und Gott möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Und da mache ich überhaupt keine Abstriche dran. Aber wir müssen verstehen, es geht nicht um uns. Wir sind nicht der Kern, wir sind nicht das Zentrum der ganzen Geschichte. Es dreht sich nicht alles um uns. Wir finden das, was wir suchen, indem wir aufhören, das für uns selber zu suchen. Jesus hat gesagt, wer sein Leben finden will oder wer es behalten will, wer es bewahren will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es finden. So, das heißt, wenn wir diese Suche loslassen, dieses Ich, meiner, mir, mich, und uns ausrichten auf ihn, dann werden wir in diesem Leben für ihn, in diesem Ausrichten an ihm, alles andere finden, alles, was wir brauchen. So, unsere Botschaft ist nicht, wie kann ich ein besseres Leben haben? Unsere Botschaft ist, lass dein altes Leben hinter dir und folge Jesus nach. Egal, was es kostet. Wir sind keine Selbsthilfegruppe als Gemeinde. Wir sind keine Selbsthilfegruppe. Wie kann ich mein Leben verbessern? Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Im Galater 1 heißt es, Vers 10, Galater 1, Vers 10, da sagt Paulus, rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Versuche ich Menschen zu gefallen oder versuche ich Gott zu gefallen? Wenn mein Fokus ist, Menschen zu gefallen, dann bin ich nicht der Diener Gottes, dann bin ich nicht der Knecht Gottes. Gott möchte uns freisetzen von Menschenfurcht. Gott möchte uns freisetzen von Menschenfurcht. Paulus hat das verstanden. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 4 sagt er, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wir leben und wir reden nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ihm wollen wir gefallen. Ihm wollen wir gefallen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ja. Wenn du willst, dass alle dich mögen, dann verkündige nicht das Evangelium, sondern werd Eisverkäufer. Eisverkäufer, den mögen alle, ja, weil er viele Sorten im Programm hat. Magst du Schokolade nicht? Gut, dann nimm Himbeere. Wir haben was für jeden, wir haben eine Sorte für jeden. Das ist nicht unsere Botschaft. Das ist nicht unsere Botschaft. So, unser Fokus ist nicht, gefalle ich anderen, mögen mich andere, mögen uns andere als Gemeinde und das, was wir tun, was wir sind, oder gefallen wir ihm? In Sprüche Kapitel 29, Sprüche 29, da heißt es in Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. In der Luther-Übersetzung heißt es da sogar, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht bringt zu Fall. So, das heißt, wenn ich motiviert werde davon, oh, was werden jetzt die anderen über mich denken, wird das immer wieder zu Versagen führen. Aber wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann sind wir sicher. Dann sind wir sicher. Menschenfurcht ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Wir können nur das eine oder das andere haben. Menschenfurcht konzentriert sich darauf, was denken andere über mich. Gottesfurcht konzentriert sich darauf, was denkt Gott über mich. Wie findet er das, was ich mache? Wie findet er das, was ich sage? Wie findet er das, wie ich lebe? Wie findet er unsere Gemeinde? Manchmal haben wir so komische Vorstellungen und ich will ganz ehrlich zu euch sein. Darf ich ganz ehrlich sein? Ja, wir sind ja hier mehr oder weniger unter uns. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, war ein Problem, unter dem ich jahrelang gelebt habe. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch als Pastor. im Zusammenhang mit der Gemeinde. Wann immer neue Leute kamen, war mein Gedanke sofort, oh, was werden die denken? Was werden die denken? Und wie werden die das jetzt wahrnehmen? Wie werden die das jetzt empfinden? Und vielleicht solltest du dieses nicht sagen und jenes nicht tun. Vielleicht solltest du nicht deine Hände heben. Dann denken die, ja, wir sind irgendwie komisch oder gar in Sprachen singen. Meine Güte. Und ich war so gefangen davon. Und dann habe ich festgestellt, dass Leute häufig das, was wir sind, als Gemeinde, ganz anders wahrnehmen, als ich denke. Das hilft manchmal dann, mit Leuten zu reden. Und das hat mir geholfen, persönlich, einfach wirklich das hinter mir zu lassen, das loszulassen. Da ich sage, Jesus, es geht um dich. Es geht um dich. Ja. So, da sitzt also der und der jetzt im Gottesdienst, hatte ich gar nicht damit gerechnet und jetzt habe ich gerade dieses Thema und vielleicht trete ich dem damit auf die Zehen oder was, weiß ich nicht. Aber weißt du, ich habe gebetet und ich hoffe, du hast auch gebetet für mich, dass Gott mir das richtige Wort gibt, dass Gott mir das richtige Thema gibt. So, warum vertrauen wir nicht einfach mal darauf, dass Jesus weiß, was er tut? Denn er wusste schon, bevor ich überhaupt angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, wer zum Gottesdienst kommen würde, wer nicht. Wusstest du das? Manchmal ist es gut, einfach ein bisschen mehr Vertrauen zu haben. Ein bisschen mehr Glauben zu haben. Wir nennen uns Gläubige. Was bedeutet das? Ja? Dass es in unserer Natur liegt, dass es normal sein sollte für uns, zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Herr, du weißt, was gut ist und was richtig ist. Ich erinnere mich noch eine unserer ersten Konferenzen, die wir im CCS drüben hatten. Und ich habe bestimmt die Geschichte schon mal erzählt, ich erzähle es einfach nochmal. Pastor Jens hat das Mikrofon, manche von euch kennen ihn, Pastor Jens Garnfeld aus Kopenhagen. Und er hat so manche Eigenarten. Und ich übersetze ihn. Und er hält eine Opferpredigt. Ja, also er spricht über das Opfer und nicht nur 5 Minuten, nicht nur 10 Minuten. Er macht weiter und weiter und weiter. Und dann sehe ich da jemanden unter den Besuchern, das ist ein Geschäftsmann aus Suhl. Und ich hatte ihn schon immer mal eingeladen zu uns zu kommen, zu unserer Gemeinde. Und ja, hat immer nicht so gepasst. Und plötzlich ist er da. Und sofort ist mir gedacht, ach du Schreck. Was wird der jetzt von uns denken? Und weißt du, wenn du dich solchen Gedanken hingibst, das beeinträchtigt dich natürlich in deiner Konzentration, wenn du übersetzen musst. Und dann habe ich einfach eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, Jesus, ich habe keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast. Irgendwie hast du Sinn für Humor wahrscheinlich. Ja? Aber ich lege das jetzt völlig in deine Hand. Es ist mir jetzt total egal, was der denkt. Ist mir jetzt völlig egal. Du wusstest, dass er kommt. Du wusstest, dass Pastor Jens heute predigt. Ich überlasse dir das. Und irgendwann kam Pastor Jens tatsächlich zum Ende von seiner Opferpredigt. Und nach der Veranstaltung traf ich dann den Mann, begrüßte ihn, sagte, schön, dass du da warst. Und dann sagte er zu mir, das war ja stark. Das fand ich ja total klasse. Das hat ja überhaupt nicht zu diesen Klischees gepasst, die man sonst so von Kirche hat. Das war ja einfach mal so praktisch aus dem Leben, was der Mann da über Finanzen erzählt hat. Das konnte ich nachvollziehen. Und ich dachte, wow. Wow, danke Jesus. Danke Jesus. Lass uns ein bisschen mehr Glauben haben. Lass uns nicht uns gefangen nehmen lassen von Menschenfurcht. Egal, ob es uns hier als ob es um uns als Gemeinde hier geht, um unseren Gottesdienst oder um unser persönliches Leben und unser persönliches Zeugnis und das, was wir anderen weitergeben von unserem Glauben. Menschenfurcht bringt zu Fall. Menschenfurcht wird uns immer einschränken, wird uns immer hindern. So lasst uns das hinter uns lassen und lasst uns auf Jesus fokussieren. Und das ist, was Menschen wirklich suchen. Das ist, wo Antworten sind. Nicht in unseren guten Ideen. Weißt du, dass Jesus nicht eine angepasste, besucherfreundliche Botschaft hatte? Jesus hatte eine starke Botschaft. Aber er hat es nicht darauf angelegt, möglichst vielen Menschen zu gefallen. Er hat es auch nicht darauf angelegt, möglichst vielen Leuten auf die Füße zu treten. Sowas gibt es auch. Ja? Leute, die Spaß daran haben zu provozieren, die Spaß daran haben, anderen auf die Füße zu treten. So war Jesus auch nicht. Weißt du, woran Jesus Spaß hatte, seinem Vater zu gefallen? Das Werk seines Vaters zu tun, die Botschaft seines Vaters zu verkündigen. Er hat gesagt, ich sage nichts anderes, ich rede nichts anderes als das, was ich von meinem Vater höre. In Matthäus 15 zum Beispiel lesen wir ab Vers 10, und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Darüber will ich jetzt gar nichts groß weiter sagen, aber pass auf, was jetzt kommt. Dann traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Mit anderen Worten, da waren Leute, die fühlten sich auf die Zehen getreten von deiner Botschaft. Und wir fühlen uns nicht sonderlich wohl damit. Ja, den Jüngern war das nicht so recht. Was werden die jetzt von uns denken? Die Pharisäer, das war das religiöse Establishment. Das waren angesehene Leute. Und wenn die dich nicht mögen, Jesus, dann kriegst du nicht mehr viel Einladung. Ja? Werden die Opfer auch kleiner? Und irgendwie müssen wir unseren Lebensunterhalt finanzieren hier. Jesus hat keine angepassten Botschaften gehalten. Lasst mich euch ein anderes Beispiel zeigen, im Johannes 6. Wir können nicht den ganzen Abschnitt lesen, ich tue nur ein paar Verse rausnehmen. Vers 53, das ist eine Predigt, die Jesus hält. Pass auf, was er sagt. Eine Predigt, die Jesus hält. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Das ist keine angepasste Botschaft. Du sagst vielleicht, oh, ein Glück, dass ich heute meinen Kollegen nicht mit zum Gottesdienst gebracht habe. Was predigt er heute wieder? Jesus war schlimmer als ich. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Nun, worüber spricht er hier? Er spricht nicht über Kannibalismus oder Vampire. Er spricht hierüber. Ja, er spricht hierüber. Pass auf, wie es weitergeht, Vers 55. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Als er fertig ist, passiert Folgendes, Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Das ist eine harte Predigt. Das ist nicht nachvollziehbar. Das kann man doch auch anders sagen. Und in Vers 66 heißt es, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Es gibt ja auch noch andere Prediger. Man muss nicht unbedingt so einen Fanatiker nachfolgen. Ja, das ist ja total verrückt. Das ist ja total verrückt, was der macht. Total verrückt, was der sagt. Ja, ich wollte sowieso schon immer mal gucken, wie es meiner Familie geht. Ich verabschiede mich erstmal, ja. So, da waren Massen von Leuten, die Jesus nachfolgten, die sich seine Jünger nannten. Und da waren Massen von Leuten, die sich da an dem Punkt verabschiedeten. Die gesagt haben, das ist uns zu fett. Das ist uns zu extrem. Das ist fanatisch. Das ist einfach verrückt. Im nächsten Vers heißt es, da sprach Jesus zu den 12, das war sein engster Jüngerkreis, die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Er sagt nicht, ach, das tut mir aber leid, hier habe ich wirklich daneben gegriffen. Wie ärgerlich. Ja? Bitte sagt ihnen, die sollen bleiben, ich werde das alles korrigieren in der nächsten Predigt. Ich werde versuchen, das alles gerade zu bleiben. Aber bitte geht nicht weg. Ihr sagt, doch, so viele sind schon gegangen, was mit euch? Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch mal gucken, wie es euren Familien so geht? Wollt ihr mal gucken, wie das Fischereigeschäft so läuft ohne euch? Jesus ist völlig frei von Menschenfurcht. Er ist völlig frei von Menschengefälligkeit. Egal, ob Tausende ihm nachfolgten und ihn zum König machen wollten. Oder ob alle sich ärgern, Anstoß nehmen, weggehen. Es ist ihm völlig egal. Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters im Himmel zu tun und sein Werk zu vollbringen. Das ist, was ihn satt gemacht hat. Das ist, was ihn glücklich gemacht hat. Nicht, wie viele Leute ihm Beifall klatschen. Wie viele Leute nicht weggehen. Du sagst, ja, okay, zielen wir jetzt drauf ab, eine möglichst kleine Gemeinde zu bleiben. Ich meine, der Raum ist jetzt auch fast voll, ne? So viel mehr Leute kriegen wir hier nicht rein. Hör mir bitte zu. Ja? Hör mir bitte zu. Wir wollen ihm gefallen. Wir wollen ihm gefallen in dem, was wir sind, in dem, was wir tun. Wir wollen nicht uns selber gefallen. Und wir wollen nicht anderen gefallen, sondern wir wollen ihm gefallen. Und indem wir das leben, je radikaler, umso besser, umso mehr werden Menschen davon angezogen werden, auf eine echte Art und Weise. Auf eine echte Art und Weise, weil sie das Leben Gottes an uns und in uns und durch uns sehen können. Ohne dass wir irgendwas manipulieren müssen. Ohne dass wir irgendwie eine Show machen müssen. So, Jesus war nicht beeinflusst von Menschenfurcht. Er sagt zu seinen Jüngern, okay, ihr könnt auch weggehen, wenn ihr wollt. Aber Petrus ist an der Stelle wirklich schlau. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Er hat es verstanden. Die Botschaft, die Jesus verkündigt hat, war nicht eine angepasste Botschaft, nicht eine besucherfreundliche Botschaft. Weißt du, dass das Evangelium anstößig ist von Natur aus? Das Evangelium ist anstößig seiner Natur nach. Werd dir dessen bitte bewusst. Das Evangelium beinhaltet immer Konfrontation. Nicht, dass wir das darauf anlegen, aber wir verschweigen das auch nicht. Es ist immer eine Konfrontation mit einem Leben, das wir ohne ihn leben, wo wir unseren eigenen Weg gehen. Wo wo wir unser eigenes Ding machen, wenn wir mit dem wahren, echten Evangelium konfrontiert werden, wird uns das immer in Frage stellen. Es wird uns immer auf die Zehen treten. Das Evangelium ist anstößig von Natur aus. Das ist die Natur, das ist das Wesen des Evangeliums, das ist das Wesen der Botschaft. Das Evangelium beinhaltet einen Aufruf zur Buße und bittet, versteht das nicht falsch, Buße bedeutet nicht, ich kriech unter den Teppich und ach, was bin ich für ein schlechter Mensch, für ein böser Mensch. Ah, ja. Buße ist nicht Selbstmitleid. Das Wort Buße bedeutet Umkehr. Ich merke, ich bin in der falschen Richtung unterwegs und ich wende mich um und korrigiere meinen Weg und gehe in die richtige Richtung. Aber das erfordert Demut. Denn wenn ich eingestehe, dass ich hier auf dem falschen Weg bin, das ist der Weg, den ich schon jahrelang gegangen bin, dann bedeutet es ja, dass ich mich jahrelang geirrt habe. Dass ich ja jahrelang schief lag. Nein! Was werden dann wieder die anderen von mir denken, wenn ich sowas mache? Petrus wusste, dass das Evangelium anstößig ist. Lasst mich mal ein paar Verse lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. 1. Petrus 2, Abvers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist ein Bild hier für ein Gebäude. Der Eckstein ist die Grundlage, das Fundament. Wovon redet Petrus hier? Er redet von Jesus. Er redet von Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Ein Stein des Anstoßes. Menschen nehmen Anstoß an Jesus. Menschen nehmen Anstoß an der Botschaft des Evangeliums. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Nun, auch hier wieder können wir natürlich in Extreme reingeraten. Und wir können das Evangelium auf eine gesetzliche, lieblose Art weitergeben, die überhaupt niemanden anspricht. Und dann können wir sagen, ja, es steht ja geschrieben, ja, die nehmen alle Anstoß und so weiter. Und alle böse, die ganze böse Welt. Wir verstecken uns hier in unserem kleinen Raum, schließen die Türen zu und warten darauf, dass Jesus wiederkommt und uns abholt. Nein, das ist nicht, was wir machen. Das ist nicht, was wir wollen. Da gibt es Hunderte, Tausende von Menschen in dieser Stadt, die auf der Suche sind. Die auf der Suche sind, die genau das suchen, was du hast. Vielleicht in deiner Nachbarschaft, vielleicht in deinem Kollegenkreis, vielleicht in deiner eigenen Familie. Ach nee, die sind alle so, ja, so abweisend und so selbstsicher und was weiß ich, was die alles sind. Ja, vielleicht ist es alles nur Fassade. Aber wir werden das nicht rausfinden, solange wir das Evangelium nicht präsentieren. Schau, da gibt es viele, viele Menschen, die genau diese Antwort suchen. Und wir sind es schuldig, diese Antwort zu präsentieren, diese Botschaft zu bringen. Aber natürlich wird es nicht jeder hören, nicht jeder wird es annehmen und es wird Leute geben, die Anstoß nehmen. Okay. Davon lassen wir uns nicht beeinflussen, denn wir wollen nicht Menschen gefallen. Wir wollen nicht anderen gefallen, wir wollen nicht uns selber gefallen, wir wollen Jesus gefallen. Paulus hat die gleiche Ansicht. Pass mal auf, was er schreibt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. 1. Korinther 1, ich lese ab Vers 18. Da sagt er, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Es ist Torheit für sie. Die Botschaft des Kreuzes ist verrückt, sie ist anstößig, sie ist dumm. Sie ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, es ist Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten. Und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Ist was falsch an Weisheit? Ist was falsch an Verstand? Überhaupt nicht. Das Problem ist, wenn wir uns darauf verlassen, wenn wir uns darauf gründen, wenn wir denken, wir sind so toll, wir sind so großartig, wir wissen alles. Und was wir nicht wissen, das werden wir noch rausfinden. Wir brauchen niemand und vor allen Dingen brauchen wir nicht Gott. Und Gott lacht darüber. Gott lacht darüber. Über so viel Dummheit, über so viel Vermessenheit. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Paulus sagt ganz klar, vieles von meiner Botschaft ist vielen Leuten eine Torheit, ist ihnen ein Ärgernis, ist ihnen ein Anstoß. Trotzdem ändere ich nichts an meiner Botschaft. Es ist die Botschaft des Kreuzes. Den Berufenen selber aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus ist Gottes Kraft, Christus ist Gottes Weisheit. Wenn wir ihn finden, finden wir alles. Aber nicht auf unsere Art und Weise, nicht zu unseren Bedingungen, nicht zu unseren Regeln. Gott können wir nicht in irgendeine Box packen. Wisst ihr, es ist interessant, einmal zu sehen, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang Paulus das schreibt. Er schreibt über die Einfachheit des Evangeliums. Die Einfachheit des Evangeliums, die vielen als Torheit erscheint. Den Zusammenhang sehen wir in Apostelgeschichte 17. Brauchst du jetzt nicht aufschlagen, kannst du später lesen. In Apostelgeschichte 17 wird beschrieben, wie Paulus nach Athen kommt. Athen war das damalige intellektuelle Zentrum der ganzen Welt. Es war das intellektuelle Zentrum der ganzen Welt. Das, wo die Denker waren, die Philosophen. Und die waren noch tolerant. Die Bibel beschreibt, wie Paulus durch die Stadt geht, sich die Stadt anschaut. Und er stellt fest, wow, das ist hier die Stadt der Toleranz. Denn es gibt einen Altar und es gibt einen Tempel für jeden Gott. Egal, wo du herkommst, du findest hier einen Tempel von deinem Gott. Du findest hier einen Altar für deinen Gott. Und dann findet er was ihn noch mehr in Erstaunen versetzt. Er findet nämlich einen Altar mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Das heißt, wenn wir irgendeinen vergessen haben, wenn wir irgendeinen ausgelassen haben, ja, nur um sicher zu gehen, machen wir für den auch noch einen Altar. Und das greift Paulus auf und hat eine gute Idee. Er hat eine gute Idee und dann predigt er über diesen unbekannten Gott. Und er erklärt den Menschen in Athen, wer dieser unbekannte Gott ist. Und es passiert genau das, was sonst auch bei ihm immer passiert. Es gibt Leute, die glauben, es gibt Leute, die ihn ablehnen, es gibt Leute, die ihn verspotten, es gibt Leute, die sich öffnen für diese Botschaft. Nun, es gibt unterschiedliche Auslegungen zu diesem Text, zu diesem Kapitel Apostelgeschichte 17. Und Leute sagen, ja, Paulus hat ja einen Fehler gemacht, der hat sich zu sehr auf die intellektuelle Ebene begeben mit seiner Botschaft. Und ich weiß es nicht. Der erste Korintherbrief legt das so ein bisschen nah. Aber Fakt ist eins, Athen ist wahrscheinlich der einzige Ort in der Apostelgeschichte, wo beschrieben wird, dass Paulus hingekommen ist und keine Gemeinde entstanden ist. Es ist keine Gemeinde entstanden. Es gab ein paar Leute, die zum Glauben gekommen sind, aber es ist nicht wirklich eine Gemeinde entstanden. Wir lesen auch weder in der Apostelgeschichte noch in den Briefen irgendwo irgendwas weiter von Athen. Ja? Die große Stadt, das große Zentrum, dort wo die Action ist, dort wo es abgeht, dort wo die Schlauen sitzen, die Einflussreichen, die Großen. Zumindest intellektuell. Und als nächstes, direkt nachdem er in Athen gewesen ist, kommt er nach Korinth. Und wieder verkündigt er das Evangelium und dort entsteht eine Gemeinde. Und jetzt hört euch an, was er darüber sagt. Das ist nämlich direkt im zweiten Kapitel, also was sich hier anschließt an das, was wir gerade gelesen haben. 1. Korinther 2. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, ich versuchte nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Wiederum, versteht mich nicht falsch, Rhetorik ist was Gutes. Und Argumente sind was Gutes. Es ist okay zu argumentieren. Aber wir verlassen uns nicht darauf. Wir setzen nicht darauf unser Vertrauen. Und das ist, was Paulus hier sagt. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Es gibt Ausleger, die sagen, okay, da ist der Punkt, wo Paulus seine Botschaft radikal verändert hat. Ja, die Intellektuellen haben mich abgelehnt, also werde ich noch intellektueller werden. Nein, er geht genau den entgegengesetzten Weg. Er sagt, ich werde noch einfacher werden. Ich werde noch einfacher werden. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. In der Neuen Genfer heißt es, nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und dann geht es weiter, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit. In der Schlachterbibel heißt es, meine Rede, meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Erweisung des Geistes und der Kraft. Warum? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Was Menschen brauchen, sind nicht gute Ideen, nicht gute Rhetorik, sondern eine Begegnung mit Gott und mit der Kraft Gottes. Mit der Kraft Gottes. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, vielleicht 2, 3 Wochen erst. Irgendwann kurz vor Weihnachten kam eine Frau hier zu uns in den Gottesdienst, war zum ersten Mal da. Was wird sie denken von uns? Mir egal. Nach dem Gottesdienst sagt sie mir, ich sage, wie war es für Sie? War das erste Mal hier so in so einer Art von Gottesdienst? Ja. Wie war das für Sie? Ich sage, ich kann es nicht beschreiben. Als sie alle aufgestanden sind, bin ich mit aufgestanden. Aber dann kam was über mich und ich konnte nicht mehr stehen. Sie hat es dann mit ihrem Kreislauf versucht zu erklären. Ich denke, es war nicht der Kreislauf. Und sagt sie, dann musste ich anfangen zu weinen. Die ganze Zeit durch. Weiß nicht warum, aber da war was. Weißt du, sie hat eine Begegnung gehabt mit Gott. Weißt du, das ist was, was ich nicht machen kann und was ich auch nicht machen möchte. Aber das ist, was Menschen brauchen. Das ist, wonach Menschen suchen. Nach was Echtem, nach was Realem. Sie hat eine Begegnung gehabt mit Gott. Das ist, wovon Paulus hier spricht. Er sagt, meine Botschaft war nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das ist nichts, was wir produzieren können. Und wir sollten es gar nicht erst versuchen. Aber wir sollten Gott vertrauen, dass dort, wo wir seine Botschaft verkündigen, dass er sich erweist, dass er sich manifestiert. Dass Menschen berührt werden von etwas, was größer ist als wir. In unserer menschlichen Fähigkeit. Was Menschen brauchen, ist nicht Unterhaltung oder wonach Menschen suchen. So unser Ziel ist es, nicht so unterhaltsam wie möglich zu sein, auch wenn ich manchmal einen Scherz mache. Ist auch okay. Aber nichtsdestotrotz ist mein Ziel, nicht so unterhaltsam wie möglich zu sein. Das kann Hollywood besser als ich. Ja, oder hier Mario Barth oder wer auch immer. Florian Silbereisen. Je nachdem, was so dein Geschmack ist. Ja. Unser Ziel ist es, nicht so unterhaltsam wie möglich zu sein. Und unser Ziel ist es auch nicht, intellektuell zu stimulieren. Oh, das waren gute Gedanken, das muss ich nochmal reflektieren. Menschen brauchen eine Begegnung mit Gott. Menschen brauchen eine Begegnung mit Gott. Kann ich noch ein bisschen provozieren? Und meine Zeit ist eigentlich um. Mach mal lieber Schluss, oder? Nee, jetzt bin ich schon so weit gegangen. Pass auf, ihr Lieben, ich spreche jetzt über diese Gemeinde hier. Und wir sprechen jetzt über unsere Grundwerte, wir sprechen darüber, wo wir hinwollen. Unser Ziel ist es nicht, so viele Leute wie möglich erstmal hier reinzubekommen, weil dass die Hütte voll wird, damit wir uns gut fühlen. Das ist nicht unser Ziel. Das ist nicht unser Ziel. Hey, komm doch mal mit zum Gottesdienst, das ist ganz cool, das sind nette Leute. Und hey, wir haben einen Kaffee-Vollautomaten. Da werden die Bohnen frisch gemahlen. Okay, und da kannst du kostenlos so viel Kaffee oder Latte Macchiato, wer trinkt heute noch Kaffee? Ja, Latte Macchiato kannst du haben nach dem Gottesdienst, kostenlos, so viel du willst. Ha? So, okay. Und damit überzeuge ich dann meinen Nachbarn oder meinen Kollegen und der kommt dann tatsächlich hier mit rein. Und jetzt denke ich, hoffentlich singen die heute nicht so laut oder nicht so lange. Und hoffentlich predigt der Pastor nicht so seltsam. Ja, und dann sagen wir ihm, okay, jetzt setz dich hier hin. Und wenn wir alle aufstehen, dann kannst du mit aufstehen. Und wenn wir uns hinsetzen, dann setzt du dich wieder hin. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann komm doch nächste Woche wieder, da gibt es wieder Kaffee. Und die ganzen netten Leute sind alle wieder da. Ja, wir alle brauchen ja soziale Kontakte. Und vielleicht bekommst du ja durch die Predigt den ein oder anderen Denkanstoß, wie du dein Leben verbessern könntest, wie du dein Leben optimieren könntest. So, und dann kommt er tatsächlich die Woche drauf wieder und eine Woche drauf wieder, die Woche drauf wieder und wir freuen uns, super, 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 ja. Und wenn du ein paar Wochen gekommen bist, dann erklären wir dir das auch mit dem Geld und so weiter, dann kannst du auch ein bisschen von deinem Geld mitbringen und dann hier in das Opfer reintun und dann, ja, Ja, wir müssen ja unsere Rechnung bezahlen. Ja, aber keine Sorge, keine Sorge. Weißt du, die Bibel sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Du wirst nicht ärmer werden. Ja? So, und dann haben wir wieder einen Platz gefüllt. Und dann suchen wir den nächsten, den wir hier mit reinschleifen. Ihr Lieben, das ist, wie die meisten Gemeinden funktionieren. Aber das ist nicht das Konzept des Neuen Testamentes. Wo wir hinwollen, ist nicht eine Komm-Struktur, sondern eine Geh-Struktur. Jesus sagt, geht in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Geht in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Ihr Lieben, Gottesdienste sind wichtig. Zusammenkünfte von Gläubigen sind wichtig. Und ich verstehe das, was wir hier machen, unseren Gottesdienst, als erstes, als ein Ort, wo Gläubige, wo Leute, die Jesus nachfolgen, zusammenkommen, wo sie ermutigt werden, erfrischt werden, ermahnt werden, korrigiert werden und vor allen Dingen ausgerüstet werden. So, es geht nicht darum irgendwo, dass ich mich berieseln lasse oder dass ich das alles schön und gut finde, sondern dass ich ausgerüstet werde. Ausgerüstet mit was? Ausgerüstet mit Kraft, ausgerüstet mit seiner Gegenwart, ausgerüstet mit Wahrheit, ausgerüstet mit Leben, das ich weitergeben kann, sobald ich diese Türen verlasse, durch diese Tür wieder rausgehe. Das ist, wie Gemeinde funktioniert hat im Neuen Testament. Als Paulus nach Ephesus kommt, nach einigen hin und her, trifft er sich dort jeden Tag in der Schule des Tyrannus mit Gläubigen. Jeden Tag lehrt er dort das Wort Gottes, jeden Tag, 3 Jahre lang. Und es heißt, dass dadurch ganz Kleinasien, das war das Gebiet der heutigen Türkei oder ein Großteil davon, ganz Kleinasien das Wort Gottes hörte. Wie ist das gekommen? Haben die angefangen, alle in die Schule des Tyrannus einzuladen? Ja, ich denke nicht, dass sie damals schon Gebäude hatten, die groß genug waren für so viele Menschen. Wie groß war diese Schule? 1000 Plätze? 10.000? 100.000? Das hat nicht so funktioniert. Die Leute, die kamen, wurden auferbaut, wurden ausgerüstet, hatten eine Begegnung mit Gott, wurden in Brand gesetzt von dem Evangelium und dann sind sie rausgegangen und haben das weitergegeben in der ganzen Region. Und dann sind Gemeinden da entstanden in der ganzen Region und die haben wieder das Gleiche gemacht. Das ist das Konzept des Neuen Testamentes. Komm und geh, habe ich fett geschrieben hier. Ja? Nicht eine Komm-Struktur. Natürlich ist es gut, wenn Leute zum Gottesdienst kommen. Natürlich, lad Leute ein, ist völlig okay. Lad Leute ein und dann überlass es Jesus, was er mit ihnen macht. Und stell dich natürlich als Werkzeug zur Verfügung, aber nicht in der Sorge, was werden sie jetzt denken. Aber das Ziel ist es nicht, möglichst viele von den Plätzen zu füllen. Sondern das Ziel ist es, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, verändert werden durch diese Begegnung, anfangen, Jesus nachzufolgen und dann das, was sie empfangen haben, weiterzugeben. Erinnert euch, einer der Grundwerte unserer Gemeinde, habe ich lange nicht mehr drüber gesprochen, einer der Grundwerte unserer Gemeinde als erstes, Nummer 1, hab eine Beziehung mit Gott. Gott ist ein Beziehungsgott. Gott möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Jesus kam nicht, um eine Religion zu stiften, sondern Jesus kam, damit wir nach Hause kommen können, damit wir zum Vater kommen können, damit wir beim Vater sein können und damit wir den Vater kennen können. Und er ist am Kreuz gestorben, damit alles aus dem Weg geräumt werden kann, was uns vom Vater heute noch trennt. Und alles, wenn du das annimmst, was Jesus für dich getan hat, dann ist tatsächlich alles aus dem Weg geräumt. So, und wenn ich eine Beziehung zu ihm habe, dann erlebe ich ihn. Dann erlebe ich ihn nicht nur Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern erlebe ich ihn in meinem Alltag. jeden Tag. Ich erlebe ihn. Wenn ich ihn nicht erlebe, habe ich eine Pseudo-Beziehung, eine eingebildete Beziehung. Wir sollen mit ihm leben und wir sollen ihn erleben. Wir sollen in so enger Verbundenheit mit ihm sein. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So enge Verbundenheit. Und dann helfen wir anderen, auch eine Beziehung mit Gott zu haben. Auch eine Beziehung mit Jesus zu haben. Das ist der dritte Punkt. Ganz einfach, nicht kompliziert. Was auch immer das bedeutet, wie auch immer das umzusetzen ist. Wenn wir eine Beziehung mit jemandem haben sollen, müssen wir ihm begegnen. Wir müssen ihn persönlich kennenlernen. Es reicht nicht, etwas über jemanden zu wissen. Das ist, was reine Wissensvermittlung bewirkt. Ich weiß etwas über jemanden. Ich bin dann auch religiös gebildet. Ich weiß dann auch, was die Christen so denken. Gott hat nicht als erstes ein Interesse daran, dass wir etwas über ihn wissen, sondern dass wir ihn persönlich kennenlernen. Weißt du, wenn Gott nur ein Interesse daran hätte, dass wir etwas über ihn wissen, dann hätte ein Buch ausgereicht. Ein Buch hätte ausgereicht. Ein Buch ist Informationsvermittlung. Aber es brauchte mehr als ein Buch. Es brauchte das Kreuz. Durch das Kreuz können wir tatsächlich zum Vater kommen. Durch das Kreuz können wir ihn persönlich kennenlernen. Das ist, worum es geht. So, jetzt versuche ich langsam zum Schluss zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich genügend klar gemacht habe, wer wir sind, was wir wollen, wo wir hinwollen. Wenn du es nicht richtig verstanden hast oder hast das Gefühl, du hast was nicht richtig verstanden, frag mich hinterher. Ich möchte nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Ich habe kein Problem damit, wenn wir wachsen. Ja, wir können hier noch ein paar mehr Stühle reinstellen. Das haben wir Heiligabend bewiesen. Ja, war keine Ahnung, waren wir, glaube ich, fast 60 Leute. Die Luft wird ein bisschen dünn, ne? Aber man kann ja ein Fenster aufmachen. Aber es gibt noch mehr Räume in der Stadt. Es gibt mehr Räume hier im Haus, größere Räume. Der Raum ist kein Problem. Aber der Raum ist nur Mittel zum Zweck. Das Ziel ist es, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, dass Menschen verändert werden, dass sie Gott erleben und dass sie anfangen, anderen zu helfen, eine Beziehung zu Gott zu haben. Einfach diese Botschaft weitergeben. Nicht angetrieben von einer religiösen Pflicht, sondern angetrieben von der Liebe, angetrieben von der Begeisterung. Ich kenne einen Pastor, der ist ein bisschen unkonventionell. Und wir kennen mehrere, ne? Aber der eine, den ich meine, Konrad Max Gille, manche von euch kennen den auch, ja? Die gehen also auch auf die Straße, um Leuten von Jesus zu erzählen. Und er möchte um jeden Preis vermeiden, dass das irgendwo zu einer religiösen Pflicht wird, zu einem religiösen Zwang. Deswegen nennt er diese Einsätze Straßenspaß. Ja. Ich lade euch ein zum Straßenspaß. Gut, manche sagen, darf man das? Okay, ich habe nicht gesagt, dass wir es so nennen. Noch nicht. Aber das ist genau der Punkt. Schau, wenn wir ihn nicht selber erlebt haben, dann ist alles, was wir weitergeben können, tote Religion. Ja? Und es reicht nicht aus, wenn ich ihn vor 10 Jahren mal erlebt habe. Gott möchte, dass ich ihn erlebe jeden Tag. Er möchte, dass ich verzehrt werde von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, von seiner Freude, von seinem Frieden. Und all diese Dinge finde ich in der Beziehung zu ihm, finde ich in der Nähe zu ihm. Das ist nichts, was ich aus mir selber produzieren muss. Schaut mal, wie geistlich ich bin. Wie geht's denn? Oh, Halleluja, wunderbar, ich bin so gesegnet. Ja, und es ist nur Fassade. Menschen können das sehr gut unterscheiden. Wir sind nicht bestimmt von Menschenfurcht. Wir wollen nicht uns selber gefallen, wir wollen nicht anderen gefallen, wir wollen Jesus gefallen. Das ist unsere Botschaft. Und das ist unser Ziel, das ist der Kern, wer wir sind. Teil davon. So, was bedeutet das für unsere Gottesdienste? Wir brauchen eine Atmosphäre, wo Menschen Gott begegnen. Das ist, was wir brauchen. Wo Leute eine Begegnung mit Gott haben durch den Heiligen Geist. Und wir werden das nicht selber produzieren. Wir können es nicht produzieren, wir werden es nicht produzieren. Aber das entsteht automatisch, wenn Jesus das Zentrum ist. Wenn Jesus der Mittelpunkt ist. Wenn wir ihn anbeten. Wenn wir uns auf ihn fokussieren. Das trifft zu auf unsere Gottesdienste und das trifft genauso zu auf unser Leben. Amen. Lass uns aufstehen, zusammen beten. Herr Jesus, du bist wunderbar. Du bist unser Erlöser, du bist unser König und du bist unser Herr. Und wir danken dir dafür. Wir sind dir so dankbar für deine Gnade, für die Erlösung, die wir empfangen haben durch dich. Du bist unser guter Hirte. Du führst uns. Du stellst sicher, dass wir den richtigen Weg finden. Du bist unser Versorger, unsere Quelle, sodass wir voller Kühnheit sagen können, es wird uns nichts mangeln. Du bist unser Heiler, du bist unser Arzt. Du bist alles für uns. Aber als erstes bist du unser König. Du bist unser Herr. Es geht um dich. Es geht um dich in unserem Leben. Es geht um dich in unserer Gemeinde, Herr. Und an diesem ersten Gottesdienst des Jahres 2020 wollen wir uns selber neu dir weihen. Wir wollen dieses Bekenntnis zu dir erneuern. Für unser persönliches Leben. Und wir wollen das als Gemeinde tun, Herr. Herr, du sollst der Mittelpunkt sein dieser Gemeinde. Es geht um dich. Wir wollen nicht uns selber gefallen. Wir wollen nicht anderen gefallen. Hilf uns, bewahre uns vor diesen Irrwegen. Wir wollen dir gefallen. Wir wollen, dass du happy bist mit uns. Und indem wir dem nachstreben, indem wir dem nachjagen, finden wir alles, was wir selber für unser Leben brauchen. Du bist so wunderbar, du bist so gut. Alle Ehre, aller Dank sei dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Mach das für dich persönlich fest. Mach das persönlich fest in deinem Herzen. Mach das neu fest. Jesus, du bist der Mittelpunkt. Du bist mein König. Du sitzt auf dem Thron meines Lebens. Nicht ich selber, sondern du. Amen.